Lukas 21, Vers 8. Das ist ein kleiner Teil von der Endzeitrede. Matthäus ist ein bisschen mehr. Lukas hat sich da ein bisschen kurz gefasst und das Nötigste nur. Und ist so wichtig zu verstehen, dass auch Matthäus diese Endzeitrede von Jesus, dass es nicht, nicht so ein bestimmter Ablauf ist, so wird sein, sondern es ist sehr durcheinander. Manchmal bezieht er sich auf die Zeit jetzt. Manchmal auf die Zeit damals 70 nach Christus, ne, wie wir letzte Woche gesehen haben, wo der Tempel dann abgerissen wurde, oder manchmal erst zukünftig auf das Endgericht, die Drangsal, die 7 Jahre. Und von daher hoffe ich, dass jetzt keine Verwirrung kommt, aber Jesus kommt halt und sagt halt, wie die letzten Tage sein müssen, sein werden. Ne, und das sind die Tage, die wir jetzt haben, so seit Jesus Auferstehung, seit über 2000 Jahren. So, und das ist die Gnadenzeit gerade, die Zeit der Heiden. Ja. Und da können wir dankbar für sein, so, denn die Bibel sagt, wenn der Letzte sich bekehrt hat von den Heiden, egal wann das ist und wer das ist, aber wenn der Letzte sich bekehrt hat, und es gibt eine bestimmte Zahl, die Gott festgelegt hat an Menschen, so, dann nimmt er die Gemeinde zu sich, die erste Entrückung. Ne? Und dann kommt das große Gericht über die Schöpfung. So, das sind nochmal 7 Jahre echt Action. So, ne? In allen Bereichen. So, das sind, in diesen 7 Jahren wird auch, wird schon am Anfang 1/3 des Meeres, 1/3 der Oberfläche mit Tieren und Vögeln und was auch immer und 1/3 der Menschen gerichtet werden. Einfach weg. Vernichtet. Ne? Es wird Chaos sein auf der ganzen Welt. Dann noch die ganzen Menschen und die Kinder vor allem, die alle entrückt werden. Ne? Die Menschen sind hoffnungslos und verzweifelt, sagt die Offenbarung, und können nicht weiter. Ne? Alle Regierungen fallen ein. So, es wird eine unendliche Angst dort sein und eine Verwirrung. So, es wird eine schlimme Zeit, diese 7 Jahre. Und Gott hat die verkürzt, hat er gesagt. So, zumindest die letzten 3,5 Jahre. Ne? So, hat er verkürzt, damit sonst würde keiner überleben. Ne? So, und aber er sagt halt, Matthäus, dass jetzt die Zeit hier, das sind so wehenartig. Ne? Wenn das Gericht dann kommt nach den 7 Jahren und Jesus da steht, so, dann ist die Geburt des neuen Lebens wirklich da. Ne? Und des Seins mit Gott endlich im Frieden, das 1000-jährige Reich. Und aber jetzt beschreibt er das als Wehen. Ne? Und man kann das gut sehen. Welche Form diese Wehen haben, das beschreibt er hier. Fangen wir an. Da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. So, das Erste, was sich hier bildet, sind die Antichristen. So hat Paulus das beschrieben. Ich glaube, es war Paulus, ne? Oder Petrus. So eine der Antichrist ist schon da, irgendwo in einer Form und baut sein Reich. Und der Antichrist, wer es nicht weiß, die Offenbarung sagt dazu, es ist ein Weltführer. Jemand wird aufstehen und er muss jüdische Wurzeln haben, denn er selber wird sich als Messias offenbaren. Die Juden werden ihn als Messias feiern, die ersten 3,5 Jahre. Ne? Und er wird diesen Tempel, der hier abgerissen wurde, er wird diesen Tempel aufbauen. Ne? Und er wird kommen, wenn wir weg sind, und er wird eine Lösung bringen für die ganze Welt, eine politische Lösung. Er wird auch, Satan ist der dahinter steht, ne? Und ihm wird auch gelassen werden von Gott. Er wird mit einer Menge Macht und Weisheit und Erkenntnis regieren. Die Menschen werden ihn feiern. Er wird eine Währung bringen für die ganze Welt. Ne? Und wer nicht ihn anbetet und sein System, so, der wird sich kein Essen kaufen können und so weiter. Ne? Der wird verfolgt werden und hingerichtet. Aber er kommt halt in den ersten 3,5 Jahren auf dem weißen Pferd, ne, so ein, als Friedensbringer für Israel. So, ne, und sie werden sagen, ja, das ist der Sohn Davids, auf den wir gewartet haben. Ne, und er wird in den ersten 3,5 Jahren den Tempel aufbauen wieder. Ne, und das ist eben dieses Riesenproblem jetzt. die Juden wollen den Tempel aufbauen, können es auch nicht wegen den Muslimen, ne? So wegen Tempelberg. So, aber die haben alles vorbereitet, ne? Jeder Stein ist fertig, jedes Getränk, jedes, sag mal, Gerät, was man braucht, ist fertig, ne? Alles ist fertig gegossen und steht bereit. Die Schulen sind schon fertig. Der Hohepriester ist schon sicher, der Same. Ne, wurde alles nachgeforscht. So, und die Priester sind ausgebildet. So, und die Schriftgelehrten und so weiter. Also die haben sogar diese seltene rote Kuh, die man braucht für die Opferung, wurde gefunden, ne, die eigentlich ausgestorben war. Und alles ist soweit. Selbst das kleinste Gewand oder die kleinste Schleife, alles ist fertig produziert. Worauf sie halt warten, ist darauf, wo wir warten, dass wir endlich das Haus kaufen können, ne, dass der Notar sagt so, okay, hier, jetzt, Schlüssel, könnt ihr bauen jetzt und machen, ne. So ein, und das ist eben, ist ein unmögliches Ding jetzt gerade. Ne, dass sie diesen Berg kriegen, denn auch für die Muslime ist das heilig. Ne. So ein, aber der Antichrist wird es schaffen, denn er wird auch eine Religion bringen, eine Weltreligion. Und alle werden sich darunter einig. Die wird zwar fallen zu einer gewissen Zeit, aber ich will es auch nicht alles, ich muss ja nicht so tief gehen. Wenn es interessiert, Offenbarung kam, sind wir schon durchgegangen, Vers zu Vers, super spannend und sehr wichtig. Es fängt schon an in der Offenbarung, wer dies liest, hört und liest und behält, der wird gesegnet sein. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Die Offenbarung heißt nicht ohne Grund Offenbarung. Es ist kein Geheimnis mehr, sondern es ist uns offenbart worden. Es ist Realität und wir können beobachten, wir sollen beobachten. Jesus sagt, guck die Zeichen an der Zeit. Seid wach, denn ich komme. Und wenn ich komme wie ein Dieb, bumm, bin ich da. Also pennt nicht, sondern achtet darauf. Und ich muss sagen, das Evangelium Jesu Christi, das wir glauben und das wir verkündigen, ein Drittel für mich ist davon, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden, damit der Erste. Und dadurch sind wir auch erlöst, wenn wir das annehmen. So ein Drittel von dem Evangelium ist meiner Meinung nach, und jetzt sterben wir uns selbst und folgen ihm nach und werden immer mehr zu ihm, zu seinem Bild, ne? Und sind ein Licht und ein Zeugnis, mit Salz gewürzt in Worten, klug in dieser Welt und verändern was zum Positiven, ne? Und zum, also sind Priester und tun unseren Dienst doch laut. Und das ein Drittel ist für mich, Jesus kommt wieder und wird richten. Das gehört zum Evangelium dazu, wie alles andere auch. Und das ist wichtig, weil viele Christen haben Angst davor, habe ich gemerkt. Und das ist schade, ne? Weil es nimmt Kraft weg. So wie auch viele Christen, die ich kennengelernt habe, Angst haben vor dem Heiligen Geist. Ne? Jesus liebe ich, aber Heiliger Geist, wo habe ich Angst? Das ist komisch. Ne? Und das ist schade, weil dadurch geht viel Kraft verloren. Und auch das Glaubensleben kommt nicht zur Fülle. Aber genauso ist es auch mit der Wiederkunft Jesu in den letzten Tagen. Und es ist wichtig, dass wir als Christen gerade in dieser Zeit, kurz bevor diese Trübsal kommt, dass wir wach sind und klar sind, weil es gibt dir Kraft. Weil egal wie viel Leid du auch zu ertragen hast, du weißt, es hat ein Ende. Und es gibt uns auch Antrieb, weil ihr kennt das, wir sitzen zu Hause, wir machen unser Ding, wir sind auf Arbeit, machen unser Ding, wir haben unsere Beziehungen, machen unser Ding, ne, und schon leben wir wie jeder Mensch. So, aber wenn du vor Augen hast, Jesus kommt und dann gibt es keine Entscheidung mehr, dann bringt es eine neue Welle, eine neue Kraft und Realität mit sich, so dass du sagst, nee, ich will gar nicht jetzt mehr faul sein und auf der Couch sitzen, sondern die Zeit naht. Ich stehe lieber auf und tu was. Ja. Wir dürfen uns nicht in diese Welt verlieren, denn wir sind nicht von dieser Welt. Und er sagt, das Erste, was in dieser Zeit kommt und was wie eine Wehe immer stärker und immer lauter und immer mehr wird, ist, es werden Menschen auftreten, die einen anderen Jesus verkündigen und sagen, ich habe die Wahrheit, ich bin der Weg. Meine Lehre ist der Weg. Und für mich sind das Irrlehren. Das ist nicht in meinen Augen irgend so ein Knallkopf so mit langen Haaren und einem langen Mantel, der sagt, ich bin Jesus, ne? Und setzt sich hin wie Buddha und hat da seine kleine Sekte, sondern das sind andere Evangelien, ne? Andere Wahrheiten. Das hat man vor 2 Wochen schon mal, ne? Und Jesus warnt hier und sagt, lasst euch nicht verführen. Ihr habt die Wahrheit, Ihr habt mich gehört und meine Worte. Ich komme nicht mehr und mache was Neues oder was anderes. So wie ich es euch gegeben habe, ist es vollkommen und perfekt. Haltet euch daran. Ja. Und das ist wichtig, denn ich habe so viele Evangelien, so viele Jesusse gehört, ne, die sich doch so krass unterscheiden von dem Jesus, den ich kennengelernt und lieben gelernt habe. Ja. Und es kann auch sein, zum Beispiel, dass alles christlich ist und alles gut und alles wahr ist, so, aber dass die Lehre und der Glaube zu sehr auf einer Seite kippt. Ja. So viel Gnade, so viel Freiheit, mach was du willst, du bist in allem frei und klar und so, aber der zweite Teil der Bibel wird halt nicht erwähnt. Ne? Vielleicht geglaubt, so und vielleicht auch gesagt, aber es kommt nicht durch. Ne? So ein, auch das ist ein anderer Christus. So, denn wir wissen, wir sind zur Nachfolge berufen, zum Kreuz tragen, zum Selbststerben. Ja. Es gehört genauso ernsthaft dazu, wie wir sind in dieser Gnade und in dieser Freiheit und in der Gerechtigkeit Jesu. Wir brauchen eine Balance, damit wir gesund sind. Ne? Von daher ist es wichtig, dass der Christ selber und selbstständig das Wort liest, sich Gedanken macht, Gott kennenlernt, so wie er ist. Nicht wie er gepredigt wird irgendwo von der Kanzel oder von hier, sondern dass man selber Jesus kennenlernt und seine Worte hört. Dass man zum Heiligen Geist kommt und sagt, erklär es mir. Mach du es mir zu einer Offenbarung, so dass es nicht mehr nur Text ist, den ich nicht verstehe, sondern dass es lebendig ist. Und das ist wichtig. Ich habe vor kurzem erst gehört, oh, Altes Testament und so, weil ich will jetzt, wenn wir mit Lukas durch sind, bin ich einmal durchs ganze Neue Testament, Vers für Vers. Und ich würde gerne mit dem Alten Testament hier weitermachen, weil Mittwoch haben wir gerade noch Bibelstunde. Kommt keiner. Oder zu wenig. So ein, und da habe ich halt gehört, so ein, naja, Altes Testament sagt mir aber nichts, es gibt mir nichts. Und das ist eben das Schöne, dass man das kennenlernen darf, dass die Jünger hatten damals kein Neues Testament. Die hatten nur das Alte Testament. Auch Jesus hatte nur das Alte Testament, den alten Bund. Aber daraus, in der Fülle vom Heiligen Geist, kamen dann diese Offenbarung und diese Tiefe, uns wurde lebendig und klar. Und so wurde das Neue Testament geschrieben und genauso ist es mit uns heute. Was wir müssen mit dem Geist Gottes, mit seinem Geist unser Leben leben, so ein, und Gott kennenlernen, ihn wirken und reden lassen, uns zurechtweisen lassen, denn wir alle sind nicht fähig, das Wort hundertprozentig sauber zu erklären. Aber er kann's, denn er hat's geschrieben. Es ist sein Herz. Also lass uns nicht verführen, sondern lass uns klug sein in dieser Zeit und prüfen. Die zweite Sache, die in Wehen liegt und immer mehr wird, Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und auch das kannst du beobachten, dass ne, die Welt immer war Krieg irgendwo. Ne, gegen Israel, da gab es, glaube ich, noch nie eine wirkliche Zeit, wo es keinen Feind gab. So, ne, aber du kannst beobachten, wie diese Wehen stärker werden. Ich habe ja 4 Kinder. So, und war 4-mal bei den Wehen dabei. Einmal selbst bei einer Entbindung, die ich gemacht habe. Und Wehen sind was Schreckliches. So, ist die Hölle. Aber Wehen sind wichtig, weil Wehen sind eigentlich, es sind Schmerzen. Ne? Und die Schmerzen sind leicht. Und dann ist eine sehr lange Pause. Und dann kommt wieder ein neuer Schmerz. Ne? Und eine lange Pause. Aber mit der Zeit wird der Schmerz stärker und intensiver. Und die Pausen, Ruhe, werden immer kürzer. Ne? Und für mich ist es so ein Segen Gottes, weil es ist eine Vorbereitung für den eigentlichen Schmerz, der dann kommt bei der Geburt. Ne? Und so werden die Frauen vorbereitet. So ein, ne? Weil wenn der Schmerz auf einmal kommen würde, ey, das wäre böse. Und aber so liegt auch die Welt gerade in Wehen. Ne? Und du kannst es beobachten, dieser Schmerz wird immer stärker, ne? Diese Wehe. So ein, immer mehr Kriege, immer mehr Wut, immer mehr Menschen im Fleisch, immer mehr Krankheiten, immer mehr Naturkatastrophen. Es wird irgendwie, es wird immer mehr und stärker, aber immer kürzere Abstände, ne? So ein, und daran kannst du auch erkennen, dass die Zeit naht. Denn diese Geburt, diese Trübsal, das wird ein Schmerz sein, den kein Mensch ertragen kann auf Dauer. Ja. Und so sagt Jesus hier, hab keine Angst, lass dich davon nicht erschrecken. Auch von den nächsten Zeichen, die kommen und die du hier heute echt gut beobachten kannst, wenn du ein bisschen Nachrichten liest. Ja. Hab keine Angst, es muss passieren. Von daher lass dir nie einreden, dass der Christ dazu, und das habe ich schon oft gehört, deswegen sage ich es, dass der Christ dazu berufen ist, diesen Wehen entgegenzuwirken. Das ist absoluter Quatsch. Ja. Die Geburt kommt, so oder so. Die Wehen müssen ertragen werden, die sind nötig. So, aber wir sollen da drin ruhig bleiben, denn die ganze Welt gerät immer mehr in Angst, und du kannst es beobachten, immer mehr in Unruhe und fühlt sich nicht mehr sicher. In so vielen Bereichen, aber wir Christen, wir dürfen mit der gleichen Ruhe durchgehen und die Menschen sehen das, nehmen das wahr und bekommen von uns Antworten. Ja. Denn das Schlimmste überhaupt ist, wenn du ein Leid hast, aber keine Erklärung dafür. Wenn du weißt, wofür du leidest, dann ist es leichter zu ertragen. Du hast einen Grund wenigstens. Ne? So, aber wenn wir irgendwas erleiden müssen, wir haben keine Ahnung warum oder wie lange oder ob es aufhört, dann ist es was, wo man sich quält und immer wieder drüber nachdenkt und man irgendwie reinrutscht in so eine Depression, was auch immer. Ja. Wir sind die Boten von Jesus in dieser Welt und wir dürfen Frieden verkündigen und sagen, deshalb ist es so. Ja. Vers 10, Vers 11, der dritte. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse. Und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Ja. Auch das kannst du beobachten. Es gab immer Erdbeben, immer Flutwellen, Waldbrände, Hungersnöte. Und das ist nichts Neues, aber du kannst es beobachten. Jedes Jahr aufs Neue hörst du, und der Sommer des Jahrhunderts oder die Trockenheit des Jahrhunderts oder ständig hörst du Erdbeben und Überflutung und dies und das weltweit, überall. Ne? Auch hier eine echt ewig lange Trockenheit, so, und das Gras und die Bäume im Sommer wie Herbst aussehen. So, das sind halt Wehen und die werden stärker. Und daran müssen wir uns gewöhnen, das müssen wir akzeptieren. Ne? Die Welt nennt das Klimawandel, Jesus nennt das halt die Wehen. Ja? Und es wird schlimmer werden. Und da kommt kein Wunder, kein Gott hat es der Menschheit nicht gegeben, dagegen zu wirken. Da kommt keine Erleuchtung bei irgendeinem Menschen, wie es schon oft kam von Gott, so, der dann auf einmal eine Erfindung hat und alles wird gut. Nein, es wird schlimmer. Und das müssen wir akzeptieren. So, und denn Jesus hat es gepredigt und auch die Propheten. Ne? Wir dürfen da drin ruhig sein und mit Überblick darüber gucken und sagen, ja, ich verstehe das. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Königen und Fürsten führen um meines Namens willen. Auch das kannst du beobachten. Auch das gehört zu den Wehen dazu. Und heute, jetzt gab es noch nie eine Zeit vorher, wo so viel Christenverfolgung war. Das kannst du aus Deutschland nicht erkennen, wenn du nicht mal weiter rausguckst aus diesen Grenzen heraus. Noch nie wurden Christen so krass verfolgt oder bestraft oder diskriminiert oder was auch immer wie heute, weltweit. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen, wie viel, ich glaube, ich habe die Zahl vergessen, es war auch eine Zahl vor 5 Jahren, aber das ging schon in die Millionen. Und auch das gehört aber dazu. Ja. Und es wird schlimmer werden. Und in diesen letzten 7 Jahren, da werden so viele Menschen hingerichtet, so viele Christen, die sich da drinnen bekehren, und vor Gefängnissen geführt und so weiter und vor Richtern. Aber es wird nicht schlimm sein, weil auch der Lobpreis parallel dazu, es wird eine Massenerweckung geben in diesen 7 Jahren. Ja. Und Christus sagt doch hier, habt davor keine Angst, wenn das passiert. Ja. Vers 13, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Wir müssen dagegen nicht kämpfen oder beten, dass wir nicht verfolgt werden. Ne? Natürlich ist es gut dafür zu beten, dass wir freies Evangelium verkünden können, sondern aber in manchen Regionen läuft das halt nicht. Ne? Und so wie China oder bestimmte Teile in der Türkei oder und, ne? Wo ich von Missionaren in Kontakt bin und höre, was da abgeht. Ja. Die werden da echt gequält und gefoltert oder umgebracht, geköpft auf der Straße. Weil sie rausgehen und irgendjemand mitbekommt, so, dass die Christus lieben und Licht sind. Ja. Das ist wirklich heftig. Aber ich denke, auch in Deutschland wird das schlimmer werden. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, klar zu sehen, dass Politik sich schnell ändert, ne, und dass es auch für uns sofort schwer werden kann. Ne? Und das heißt, zum Beispiel Paris ist gleich nebenan. Da darfst du noch nicht mal auf der Straße Musik machen und evangelisieren und Flyer verteilen. Kommt sofort Polizei, Knast oder hohe Geldstrafen. Ja. Dir ist es erlaubt, Leute einzuladen, aber dann in deinem Raum und da darfst du predigen. Aber außerhalb darfst du deinen Glauben nicht laut machen. Ja. Und, das kommt alles immer näher. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wach sind. Ja. Das Dümmste überhaupt ist, dass wir versuchen, dagegen anzukämpfen, weil das bringt nichts. Jesus hat das vorhergesagt, es wird passieren. Und wer die Offenbarung kennt, der weiß, was passiert. Ja. Dieser Hass gegen Christus, weil das ist der Grund, warum wir dann verfolgt werden überhaupt und in Gefängnisse kommen oder vor Richter stehen und uns rechtfertigen müssen. Dieser Hass gilt nicht uns, sagt Jesus, sondern gilt ihm. Die sperren mich nicht ein, weil ich Stefan Spieler bin, sondern die sperren mich ein, weil ich Christ bin. Mit Überzeugung. Ja. Und es muss auch so sein, das Reich des Antichristen, es muss kommen. Denn die ganze Schöpfung muss gerichtet werden, damit alles neu wird. So wie jeder irgendwann stirbt und dann vor Gott steht und gerichtet wird für das, was er gesagt und getan hat. Und das muss uns klar sein. Und für mich ist das wichtig, denn so reißt Gott mir meine Augen auf. Denn ich bin oft viel zu nachlässig oder ich vergesse es einfach. Meine Freunde, Bekannte und Familie zum Beispiel. In meiner Familie und Freundeskreis von damals im Bekanntenkreis, da ist keiner errettet. Außer eine, und da bin ich mir nicht sicher. Ja. Und es ist so schwer, dort zu wirken, wo man zu Hause ist. Ja. Bei meinen Kindern zum Beispiel. Ich meine, für viele scheint das so einfach, für mich ist es schwer, dort irgendwie meine Familie, meine Frau am Christus zu bringen. So. Ist klar, es ist eine Aufgabe für einen Ehemann, Christus zu bringen, seine Frau zu waschen im Bad des Wortes und nicht nur im Bad der Welt und der Unterhaltung und in der Romantik. Nee, es ist auch wichtig, dass wir unsere Frauen waschen im Wort, dass wir kommen mit Wahrheit und mit Glaube und reinsprechen in unsere Ehen. Und da sagt Christus, der Mann ist dafür verantwortlich, nicht die Frau. Im Endeffekt wird der Mann dafür Rechenschaft ablegen und was auf den Deckel kriegen, nicht die Frau. So wie im Garten Eden. Adam hat im Endeffekt war der Schuldige, nicht Eva. Weil Adam verantwortlich war für Eva. Und so sind wir Männer verantwortlich, Männer Gottes zu werden und auch geistliches Leben zu leben, laut. Und so ist auch die Leitung in der Gemeinde verantwortlich, geistliches Leben zu leben und laut. Egal, ob die Gemeinde fleischlich ist oder nicht. Ja. Genauso werde ich zur Rechenschaft gezogen für das Tun, was ich hier habe. Unter den Gottlosen, wenn wir evangelisieren oder Kaffee machen, aber auch unter den Gottesfürchtigen, die kommen zum Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen. Ja. Es muss uns bewusst sein, dass wir Verantwortung haben in dieser Welt und wir können das natürlich ausblenden, aber das wird uns nicht davon befreien, dass wir dafür gerichtet werden. Wir sind verantwortlich für unsere Nächsten. Jeder auf seinem Bereich. Auch die Frauen sind verantwortlich. Aber wenn wir verfolgt werden, um wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, ne, es ist eine Möglichkeit, von Christus zu reden. Und so sieht Jesus das. Und du kannst es bei Paulus sehen. Mann, der Typ, der ging in die Stadt, wurde gesteinigt. Ne? Irgendwie kommt dann diese Hand wieder aus diesem Berg von Steinen hervor und der kaputte Paulus kommt rausgekrabbelt, ne, putzt sich den Staub ab so und geht wieder rein, blutverschmiert. Ne, und predigt weiter. Keiner kann ihn aufhalten. Ne, diese Verfolgung, das Leid, das wir ertragen, ist nicht das Schlimme. Und in vielen Ländern in der Welt so oder in Gegenden in der Welt so werden wir als überzeugte Christen nicht verfolgt in dem Sinne, dass wir in Gefängnisse kommen oder wir umgebracht werden oder was auch immer. Aber zum Beispiel wie in der DDR damals, warst du nicht in der SED, konntest du nicht studieren, fertig. Ja. Und dann kann man nicht vielleicht das leben, was man als Traum hat als Mensch. Ich möchte gern Arzt werden zum Beispiel. War unmöglich, du musst in der Partei sein, ansonsten gab es kein Studium. Und ich habe genug Christen aus der DDR kennengelernt, die evangelisiert haben in der Hochschule und in der Uni, und die kamen in den Knast. Ja. Und so eine Politik kann schnell wieder kommen. Ja. Und wir haben alle irgendwo kommen Punkte, wo wir leiden als Christen. Auch wenn es nur vielleicht ein Umgang mit unserem Nächsten ist. Hier in Deutschland sind es alles nur so kleine Sachen. Ne? Aber trotzdem ist es auch ein Punkt, wo man sich entscheiden muss oder wo man auch mal verzichten muss. Ne? Du hast da Leute auf Arbeit, mit denen du arbeitest und die sind gottlos. Oder in der Uni oder in der Schule oder sonst wo. Ne? Und du musst gucken, wie du dich verhältst. Ne? Bist du selbstständig, musst du gucken, dass du trotzdem alles gerecht machst und ordentlich und sauber. Ne? Wie David zum Beispiel gerade. Und im Bauamt bescheißen die alle. Ich meine, da gibt es keine ordentliche und legale Firma so groß, ne? Die musst du echt suchen. Das findest du halt nur bei den dummen Christen. Die machen viel weniger Geld dann, ist klar. Ne? Oder in der Gemeinde oder in der Welt. Ne? Ich kenne einen Maler, der ist Christ, kenne ich aus der Gemeinde oder aus der Gemeinde hier. Ne? Ich habe ein Zimmer, eine neue Wohnung, also frage ich den, hey, kannst du für mich malern? Ist ganz selbstverständlich. Der andere ist Kfz-Mechaniker, mein Auto ist kaputt, jeder normale Mensch muss zu einer Werkstatt gehen und bezahlen. Oh ja, da ist Christ, den kenne ich so, und hey, guck mal, mein Auto ist kaputt. Ne? Oder da ist ein Arzt in der Gemeinde. Oh, ich habe Husten und so weiter, guck mal, so. Ne? Das ist alles so selbstverständlich. Wir werden ausgenutzt. Und wir nutzen auch gern aus. Ne? Und auch das habe ich mit einigen geredet, so in meiner Zeit als Christ, das kann echt belastend sein. Ne? Wenn du wirklich Arzt bist oder Kfz-Mechaniker oder irgendwas anderes. Weil jeder Arzt zu dir kommt und Arbeit verlangt aber kein Geld. Ne? Und du musst ja auch leben. Wir können leiden und verfolgt werden wegen Christus in so unterschiedlichen Arten, ne? Wo wir einfach bezahlen müssen, anstatt zu empfangen. Ja. Aber Christus sagt hier, hey, das ist nicht die Strafe und es ist keine Strafe für uns, sollte es nicht sein, sondern es ist eine Chance, zu Menschen zu sprechen, die so nicht hören würden. Ja. Also wenn du für irgendwas bezahlen musst, weil du gerecht bist, dann sieh eher die Chance da drinne, Gott wirken zu sehen. Denn nichts passiert aus Zufall und nichts passiert ohne Grund für uns. Ja. Wir sind keine Buddhisten, die sagen, gut und böse gehört zusammen, aber wir sind Menschen Gottes, die wissen, jeder Schritt von meinem Leben ist schon fertig verplant. Ich kann dem nichts hinzufügen und nichts wegnehmen, egal wie klug ich mir vorkomme. Wir müssen uns alle bemühen, diesen Schritt zu gehen, den Gott für uns hat, aber auch unser Ausgang ist schon fertig. Gott weiß genau, an welchem Tag, zu welcher Sekunde wir hier Augen zumachen und oben auf. Ne? Da müssen wir uns nicht mehr drum stressen, aber wir müssen Gott finden in unserem Alltag. Gott erkennen, auch in diesen Situationen, die uns berauben. Dass alles Sinn hat und alles irgendwo zum Guten dient. Und das muss man sich immer und immer wieder sagen, das ist wichtig. Sieh den Grund dafür, sieh eine Gelegenheit. Vers 14. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben. Und auch das ist wichtig. Das ist ein Vers, den Gott mir schnell ins Herz geprägt hat. Die Klugen gehen. dass ich mir nicht vorher einen Plan machen soll, was ich mit Menschen zu reden habe. Selbst wenn ich nicht reden kann, macht Gott mich fähig in den Momenten. Ich bin überhaupt nicht intellektuell und ich habe überhaupt nicht viel Ahnung von so Zeugs, aber in Leipzig bin ich jeden Tag rausgegangen in Parks, habe Menschen gesucht, wo ich Zeugnis ablegen konnte. Und da waren haufenweise Studenten, die alles Mögliche studieren, so, und ich habe noch nicht mehr verstanden, was die da reden, aber es war krass, weil in bestimmten Situationen auf einmal hat es Klick gemacht. Und selbst wenn ich es irgendwann mal im Fernsehen oder irgendwo gehört habe, ne, jedenfalls in dem Moment hat Gott das Licht angeschaltet und ich hatte diese Erkenntnis und konnte sprechen, so wie die sprechen. Hab verstanden, so wie sie verstehen. Ne. Lass dir nicht einreden, dass du irgendwie ein tolles Evangelium dir zusammenschreibst und denkst, das ist die Masterlösung für alles und für jeden. Das ist eben, wie Christenheit nicht gelebt werden soll, oder wie sie leider heute mehr und mehr gelebt wird. Ein fertiges Konzept, das einfach nur noch ausgekotzt wird, aber die Menschen, es ist nicht individuell. Zum Beispiel merke ich das hier, wenn ich für die Gemeinde koche, ich kann nicht so kochen, dass es jedem schmeckt, so dass er sagt, perfekt. Ja. Weil der eine, der mag keine Erbsen oder keine Pilze, der andere isst kein Fleisch, ne? Und der andere, für den ist es viel zu scharf, für den anderen ist es zu wenig scharf, zu stark gewürzt oder zu mild, du kannst es nicht recht machen, ne? Weil wir sind einfach zu viele und zu unterschiedlich. Aber genauso ist es halt auch mit unserem Wirken hier in dieser Welt. Es ist wichtig, dass wir lernen, immer wieder uns besinnen darauf, nicht wir sind, die reden sollen, sondern der Heilige Geist will reden durch uns. Wir sind nur ein Sprachrohr, ein Werkzeug. Und alles, was du weißt jetzt von Gott, ist gut, aber es kann sein, dass das absolut nicht wichtig ist für diese Person, zu der du jetzt kommst. Und dass Gott dir in dem Moment was ganz Neues schenkt, und das offenbarst du. Und dann trifft es ins Herz. Dann ist wichtig, dass wir auch Gemeinde so leben und unser Christenleben so leben. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist, vom Reden und Wirken von Gott selber. Und er sagt hier, habt keine Macht, versucht nicht klug zu sein und irgendwas zu bauen, was beeindruckend ist. Das habt ihr nicht nötig. Ihr werdet dastehen, wie ihr dasteht, und auf einmal werdet ihr Weisheit haben, so wie Christus Weisheit hatte. Und ihr werdet Worte sagen, wo keiner widerstehen kann. So wie die Pharisäer. Immer wieder kamen sie mit ihren kniffligen Fragen und wollten Jesus mit Hinterlist dazu bringen, gucke, der ist nicht perfekt. Ne, aber sie haben es nicht geschafft, weil Christus hat so einfach geantwortet, aber so intensiv in der Weisheit, dass sie einfach nur da standen und dachten, bin ich doof. Ne? Und so funktionieren wir in der Welt, wenn wir es zulassen. Und ich kenne so viele Brüder und Schwestern, es tut mir vom Herzen weh, wenn ich das immer wieder sehe. Und ich bin nicht charismatisch, glaube ich. Aber es tut mir immer wieder weh, Brüder und Schwestern zu sehen, die angelerntes Gut leben und reden, aber nicht individuell was von Gott kommt. Ja. Wir sollen nicht gute Christen sein, sondern wir sollen nah bei Jesus sein. Wir haben den besten Lehrer, den wir überhaupt haben können. Der alles geschaffen hat, der uns besser kennt. Das ist unsere Abhängigkeit. Aber der Kopf und die Intelligenz, die macht einen Strich in die Rechnung, weil wir dann ein fertiges Konzept haben und da ist nichts anderes mehr da. Wir machen uns unfähig dazu, was Neues zu tun oder neu zu denken. Ja. Natürlich ist es gut, wenn wir klug sind und unsere Intelligenz reinmachen, unsere Erfahrung und Weisheit, das ist nichts Schlechtes, aber das ist nicht das, was uns bestimmt. Und gerade in der Endzeit ist es so wichtig, dass wir Christen und ich lerne das jetzt gerade wieder neu, uns wirklich intensiv besinnen, dass Gott redet, ob Gott reden will, egal wie schwach wir sind. Und das ist doch das Wichtige hier in der Gemeinde, wo ich das immer wieder neu und intensiver sehen kann. Gott redet super natürlich. Du redest irgendwas, was überhaupt nicht spektakulär ist, aber mein Herz ist sofort gebrochen und berührt. Ne? Da wo zwei oder drei sich versammeln, da wo zwei oder drei Christen sind, die von neuem geboren sind, da redet Gott. Da ist Christus persönlich anwesend. Und das kriegen wir noch nicht mal mit, weil wir nur Fleisch sehen hier. Aber das ist es eben. Und wo ich denke, was wirklich Not ist für uns als Gemeinschaft, dass wir uns in einem Bereich wirklich lernen, jetzt selbst zu sterben. Und das ist, dass wir anfangen, laut sein zu wollen. Manchmal ist es nur ein Gebet. Und doch verändert es alles. Wir müssen Gott reden lassen. Und wenn nur der Pastor laut ist und redet, dann ist es die schlimmste Gemeinde, die man sich vorstellen kann. Weil dann ist es doch viel cooler, zu Hause zu sitzen, in der Wanne vielleicht, oder auf der Couch oder im Bett, und sich irgendeine Predigt zu hören, ne, noch eine Lobpreis-CD anzumachen, und danach kann man weiter sein Ding machen. Da muss man nicht in die Kälte und hierher kommen und mit Menschen vielleicht zusammen sein, die man nicht mag oder was auch immer. Ja. Oder man geht dann in irgendeinen Ort, wo man weiß, ja, da gibt's einen Gottesdienst, da gehst du rein, hörst, siehst die große Schau und die große Show aber du unterhältst dich nicht, du selber bist leise und still, das will Satan. Der Gottesdienst ist zu Ende, du gehst nach Hause, Mittagessen. Ja. Aber wo ist Gott da drin dann? Mir liegt es heute echt schwer auf dem Herzen, deswegen nehme ich mir für den Bereich so viel Zeit. Weil es wichtig ist in dem Bereich, dass man wach wird. Weil wir haben eine Not füreinander. Und Gott hat nun mal uns, die wir hier sitzen, dazu berufen, dass wir der Not für den anderen, der hier sitzt, entgegenkommen. Und es ist traurig, wenn das nicht da ist. Und dann ist es mir klar, dass viele zu Hause bleiben, keinen Bock haben auf Gottesdienst, sondern lieber Party machen oder mit coolen Leuten, die charismatisch sind, irgendwo essen gehen oder was auch immer. Ja. Es ist ein ganz anderer Gottesdienst, wenn man zum Gottesdienst kommt und mit offenen Augen weiß, Gott, ich möchte, dass du redest. Lass mich, kleiner Mensch, ein Sprachrohr sein für dich, großen Gott. Und wenn man dann auf einmal seine Gabe gibt, lass nicht zu, dass Satan dir das nimmt. Weil dann kannst du auch in irgendeine große Kirche gehen, wo du leise sein darfst und keiner sich beschwert. Und dann hast du irgendein christliches Dasein als Christ, aber doch nicht mit Christus. Gott gibt die Fähigkeit zu reden. Und das hat er mir so oft bewiesen. Ja. Ich brauche mich vor niemandem zu schämen für das, was ich gerade bin. Jemand anderes will Jesus jetzt gerade nicht. Und ich brauche mich auch vor der Welt nicht zu schämen für das, was für ein Bild ich bin, weil ich versuche mein Bestes und habe da kein schlechtes Gewissen. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, lass nicht zu, dass es tot ist, sondern dass es lebendig ist. Dann bringt es auch eine Frucht, die gut ist. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen und widerstehen können. Ihr werdet, und das ist die letzte Welle, ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Und da wird es dann schwer. Ich meine, wenn ich rausgehe und fremde Leute, die ich nicht kenne, zu denen ich keine enge Bindung habe, wenn die mich quälen oder mich bestrafen, dann ist es schon schwer, klar. Ne? Aber ich finde es viel härter, wenn Menschen hart zu dir sind, die du liebst und die du kennst. Ne? Und auch da habe ich so viele Brüder und Schwestern kennengelernt, die wurden von ihren Eltern und von ihren Brüdern zusammengeschlagen, sind jetzt noch Krüppel, was nicht mehr heilt, weil sie sich zu Christus bekehrt haben. Das passiert weltweit. Ne? Und auch hier in Deutschland habe ich Brüder und Schwestern kennengelernt, die sich für Christus entschieden haben, und die Verwandtschaft hat sich dann von ihnen entfernt. gesagt, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Und manchmal, und das habe ich auch mehrmals gehört, so manchmal hat es auch eine Familie gekostet. Wo Leute verheiratet sind, Kinder haben und einer bekehrt sich. Und liebt Jesus und brennt für Christus und möchte zur Gemeinde gehen und Christus dienen und Christus leben und reden, aber der andere Partner konnte es nicht ertragen. Und die Ehe geht in die Brüche mit den Kindern. Es gibt so viele Aspekte, was passieren kann, wenn man Christus nachfolgt. Wenn du jemand bist, der einfach Christus kennengelernt hat und alles ist gut, dann freu dich dran. Aber es muss nicht so laufen, es ist nicht falsch. Jesus sagt sogar hier, dass etliche getötet werden. Als ob es nichts ist. Ja, ihr werdet neues Leben empfangen und ihr werdet mir nachfolgen und ja, ihr werdet getötet. Na und? Aber das ist eben das, wo Paulus, weil der war wirklich in Verfolgung und musste verzichten, wo er zu dem Punkt kommt und sagt, hey, Sterben ist für mich Gewinn. Weil ich brauchte nicht mehr zu kämpfen hier für andere, mir geht's ja gut. Ja, aber um euretwillen und des Evangeliums willen, bleibe ich lieber hier. Und opfere, damit ihr gesegnet werdet. Und kein Haar hat Gott vergessen von uns. Und das ist das Schöne. Also wir sind sicher. Wir haben hundertprozentige Gewissheit in Christus, dass wir gerettet sind und es uns gut gehen wird. Und egal wie viele Tränen wir hier auch weinen müssen, vielleicht, da oben wird die letzte Träne abgewischt und dann kommt keine mehr. Und das hilft gerade in Situationen, wo es vielleicht schwerer ist und man verzichten muss, dass man sich vor Augen hält, okay, Jesus kommt. Und ja, die Welt wird dunkler und schlimmer. Und auch mein Herz, ich sehe es ja in mir, wie wenig Christus da manchmal zu sehen ist. Was da manchmal für Emotionen kommen oder für Gedanken oder für Ängste und Gefühle, oder für einen Egoismus oder sonst was. Unterhaltung mehr lieben als Gott, kenne ich gut. Auch in bestimmten Situationen, wo ich nicht genug Glauben habe, sie werden einen Schein von Gottesfurcht haben, aber seine Kraft verleugnen. Also religiös, aber ohne lebendigen Gott, der wirklich wirkt. Oder wo man erwartet, dass er redet und tut. Auch das kenne ich in mir. Ne? Diese ganze Liste, ich weiß nicht, wo es war, Timotheus, glaube ich, wie die Menschen sein werden, vom Herzen her, vom Charakter her in den letzten Tagen. Und auch das ist eine Wehe, die immer größer und man sieht es immer mehr, wie böse der Mensch eigentlich ist. Ja, und in die Liste kann ich mich einordnen. Ich kenne diese Person, die ist in mir auch und wird immer mal sichtbar. Ja, aber ich bin dankbar, dass ich Christus habe. Denn der wird auch immer mal sichtbar. Und ich erkenne dort einen anderen Menschen, der mir gefällt, für den ich mich nicht schäme, sondern auf den ich stolz bin. Ja. Wo ich dankbar bin, wenn er sichtbar und hörbar wird. Es ist mehr denn je Zeit, dass wir wach sind und nicht schlafen. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann flieht auf die Berge, wer in Juda ist. Und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Aber wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über das Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Heiden, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das 70 nach Christus passiert. Die Juden waren nicht mehr ein Volk, sondern waren verstreut. Und Gott hat sie auch wieder zurückgeführt. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und an Mond und an Sternen und auf Erden. Und auch das ist wichtig zu erkennen. Ich meine, die Erde war immer im Chaos irgendwie. Immer mal wieder durcheinander. Ne? Aber was immer gleich war und immer feststand, das waren die Sterne, die Körper da drin. Ja. Aber auch das wird erschüttert werden. Das, was so normal und natürlich ist. Und ich kann mich noch erinnern, manche können das nicht. Es gab eine Zeit, wo es in der Welt trotzdem echt sicher war und wo man zufrieden war und wo einfach alles feststand. Das ist Frühling, das ist Sommer, das ist Herbst, das ist Winter. Gab es vielleicht mal ein, zwei Ausnahmen, aber das war einfach, da konntest du eine Uhr nachstellen. Ne? So, und auch die Regierung hat die Macht, die Regierungen sind leise und so weiter. Ne? Auch politisch gesehen war da eine Ordnung, die feststand. Ne? Von den Katastrophen her, du hast ab und zu mal, hast du irgendwo gehört, oh, ein riesen Erdbeben, sind Leute gestorben, da dachtest du, oh Gott, ist ja schrecklich, ne? Aber heute ist das alles so natürlich. Ne? Und ich komme noch aus der Zeit, wo es noch eine Ordnung gab, irgendwie, und man sich drauf verlassen konnte. Ne? Aber das, was so normal schien, wo man sich so sicher drin gefühlt hat, das ist jetzt alles weg. Und das sind vielleicht 7 oder 8 Jahre, ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht, vor 7 oder 8 Jahren habe ich Offenbarung gepredigt und ich habe als Einstieg genommen, wie auch Naturkatastrophen oder Hitzewellen und Rekordjahr von 100 Jahren und so weiter, wie sowas immer häufiger wird. Das war damals, das hat es angefangen, das gab es davor gar nicht so. Nur mit jedem Jahr ist es alles extremer geworden, so schnell. Und wenn du Nachrichten liest und die Offenbarung kennst und Daniel kennst und auch die Schriften von Jesu und so, und du siehst dir die Welt an und die Menschheit gerade, es geht einfach so schnell, dass es erschreckend ist. Du kommst gar nicht mehr mit. Und das zeigt mir halt ja, Christus muss bald kommen. Und ich will hier nicht sitzen und so tun, als ob es nicht so ist. Weil dann bin ich kraftlos. Und dann baue ich an irgendwas, was eh gleich zerstört wird und nicht mehr da ist. Ja. Wir brauchen offene Augen. Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Doch das kannst du jetzt sehen. Ne? Was kannst du machen, wenn eine Welle kommt? Nichts. Das sind einfach Sachen, die können wir nicht kontrollieren. Und doch sind sie jetzt da, verhäuft und mehr. Und die Menschen haben Angst und sind ratlos und in Sorge. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in eine Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das sind jetzt halt die 7 Jahre, die er beschreibt, wo alles zusammenkommt und alles extrem heftig ist dann. Da gibt es gar keine Ruhepausen mehr. Ne, in der Offenbarung kannst du lesen, da kommen zementschwere Hagelkörner runter. Kannst du dir vorstellen, Zementsack? Kracht vom Himmel runter. Du hast da nur Krater. Egal was da steht, das ist platt. Ne? Du kannst nichts machen gegen den Hagel. Das reißt Decken ein und Wände und reißt Häuser nieder. Und der Mensch ist einfach so hilflos, dass irgendwann an einem Punkt in der Offenbarung steht, die Menschen sind in Bergen und sagen, fallt über uns rein, weil es gibt nirgendwo einen Ort der Sicherheit. Ne? Es wird eine schlimme Zeit. Deswegen ist es auch für uns so wichtig, dass wir auch Menschen vorbereiten für das. Und das mache ich bewusst seit Jahren, dass ich auch zu Menschen den dritten Teil des Evangeliums erzähle und sage, hey, ich weiß nicht wann, aber Jesus wird kommen. Und das werden 7 Jahre sein der Hölle. Und wenn du hörst, Leute sind weg, ne, und die ganze Welt scheint zusammenzustoßen, dann kannst du dir sicher sein, du hast nicht mehr viel Zeit, dich zu entscheiden für Christus. Ja. Es ist Realität und es ist eine wichtige Realität, die in der Bibel echt ein Drittel ausmacht. Und wir sind die, die das verkündigen, oder nicht? Und klar bist du dann ein Spinner für viele. Oder zu extrem oder was auch immer. Aber ist mir egal, ich bin doch lieber ein Spinner für einen Menschen, aber habe meine Pflicht getan, als ein toller Typ zu sein, der geliebt und gemocht ist, ne, und ich gucke ihn am Endeffekt, mache ich nichts anderes dann, weil ich mich selbst mehr liebe und meine Person und meinen Namen. Im Endeffekt sehe ich, wie die Leute zum Abgrund gehen, mach noch so. Ne? Wir sind Botschafter und natürlich muss ich nicht jedem Menschen das auf der Nase binden, den ich sehe. Ne? Aber ihr kennt es selber, oft sind wir gar nicht gezwungen, von Christus zu erzählen, aber es gibt Momente. Und in den Momenten weißt du einfach, ich soll jetzt Zeugnis sein und Zeugnis geben. Und von den Momenten rede ich. Ne? Da ist es wichtig, dass wir alles geben. Und Paulus hat gesagt, für manche ist es eine Geschichte und andere nehmen es an. Wir hier, die wir sitzen, wir haben es angenommen. Es war keine Geschichte, sondern Realität. So, von daher liegt es nicht an unserer Redekunst so, dass es Realität wird für Leute. Wir müssen die überreden und beschwatzen. So, aber wir sollen erzählen. Ja. Damit wir zum Schluss kommen. Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dieses geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sag euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde, ja, die werden vergehen. Aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Ja. Habe ich immer eine falsche Deutung gehört, beziehungsweise deute ich das mittlerweile anders. Irgendwie der Feigenbaum und diese Generation, ne, es gibt so drei Generationen der Bibel, 30, 70 und 100 Jahre. Das heißt, Israel ist dieser Feigenbaum, ist wieder als Nation entstanden, also diese Generation und so. Kann ich überhaupt nicht mehr hier drinnen sehen, weil Jesus auch hier an dem Punkt sagt, der Feigenbaum und alle Bäume. Ja. So ein, ist, was er hier sagt, ist einfach, wenn du Knospen siehst, weißt du, bald ist Sommer. Punkt. Es geht schnell. Es ist eine kurze Zeit. Ne? Und so sagt er halt hier, wahrlich, ich sag euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Und das ist eine verkürzte Zeit. 7 Jahre und ein bisschen. Laut Daniel. Ne? Aber die diese Zeichen hier sehen und da drin sind in der Trübsal, die können wissen, so, es geht rasch und Jesus kommt bald. Ne? Das kannst du auch für dich selber auslegen, wie du willst, mir egal. Vers 34. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Lebens. Und das ist eben der Punkt, worauf ich vorhin hinaus wollte. Ein lebendiger Jesus. Ich kenne mein beschwertes Herz und ich habe ein beschwertes Herz und das fühlt sich wirklich schwer an so und träge. Und ich bin matt und finde keine Kraft und keine Freude und keinen Frieden und keine Ruhe. Nicht in Gott und nicht in meinem Nächsten und nicht mit mir selbst. Ist einfach nur beschwert. Und das ist immer dann, wenn ich zu weltlich lebe. Wenn ich zu weltlich denke, wenn ich Gott wieder vergessen habe. Weil diese Welt hier und dieser Tag, der heute ist, hat genug Sorgen. Ne? Steht irgendwo. Und ja, na klar. Und auch die Gottlosen haben ihre Sorgen an jedem Tag und müssen da irgendwie klarkommen. Ja, aber ich merke so, wie schnell das geht, dass ich einfach nur kraftlos bin. Ne, und es ist durch diesen Rausch. Und der Rausch ist nicht unbedingt Drogen. Ne, das kann auch Shoppingtour sein. Oder dieser Rausch kann auch sein, sich in das Leben der anderen zu gucken und sich zu ergötzen, damit man kein eigenes Leben führt. Dieser Rausch kann auch sein, dass man selber Erfolge erzielt in seinem Leben. Ja. Ein Rausch ist immer ein Zustand, wo man nicht die Realität vor Augen hat. Ja, sondern man hat sich irgendwas, man redet sich was ein, man sieht anders, als es eigentlich ist. So wie wenn besoffen, ne, und man denkt halt so, ja, so, oh, ich laufe echt gerade, ich muss mich zwar anstrengen, aber das kriegt keiner mit, ne? Aber die Leute, die von außen gucken, sehen sofort, oh, der ist besoffen, ne? So, wenn man sich so ganz cool irgendwie an die Wand lehnt, hatte ich schon durch, ne? Und du selber denkst ja in dem Moment dann so, ja, du stehst hier so, ne? Aber du stehst halt in Wirklichkeit halt so und du kriegst es nicht mit, weil du bist im Rausch, ne? Ist nicht real, nur in deinem Kopf. So ein, das sind, und wir können uns hier berauschen, diese Welt, mit so vielen Sachen. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo man sich mehr Möglichkeiten hatte, irgendwie reinzurutschen, irgendwas, was einem einen Blick für die Realität raubt. Und Christus sagt im Grunde hier so ein, seid hier im Jetzt, und betrachtet euch so, wie es wirklich ist. So ein, ne? Und auch die Sorgen des Lebens. Die Gottlosen, das wäre mir jetzt peinlich. So ein, ne? Die Gottlosen haben genug Sorgen. So ein, und wir als Gottesfürchtige haben auch unsere Sorgen und Nöte und Ängste, ne? Oder Wünsche. Auch vielleicht dann an unserem Partner, die der Partner nicht erfüllt. So ein, aber wir alle sind halt die gleichen Menschen, egal ob wir Jesus haben oder nicht. Aber Christus sagt hier, wir sollen uns nicht. Das soll nicht unser Denken, unser Blick und unser Handeln, unser Tun bestimmen. Diese Sorgen sind immer da und auch Angst kommt immer mal wieder und was auch immer, Zweifel. Ne? Aber das soll nicht mehr unser Handeln, unser Denken bestimmen. Das ist eine Sache, die wir ablegen können und sollen und müssen. Ne? Und wir können uns hinsetzen, faul, in Selbstverliebtheit, so ein, uns den Bauch streicheln und sagen, ja, ich mache mir halt Angst und Sorgen und so weiter. So ein, und dann ist es so, und dann musst du mit deinen Sorgen halt klarkommen. Aber das ist nicht der Weg, den Christus uns lehrt, sondern er sagt, find den Weg, komm zu mir und gib mir diese Last. Ich ersetze das mit was, was dir gut tut, was du tragen kannst. Ja. Von daher liegt es an uns dann, den Glaubensschritt zu machen, Gott entgegen und zu sagen, okay, ich sehe nicht wie, ich weiß nicht wie, für mich scheint es unmöglich, aber für dich ist es möglich. Also sei lebendig und komm. Mach du. Ja. Und klar, wenn du selbstständig bist oder wenn du arbeiten bist oder was auch immer, so, wir haben alle, wir müssen alle kämpfen mit irgendwas, ne? Das funktioniert. So, manchmal gehen Dinge einfach in die Hose, dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass es trotzdem klappt. Oder man es besser macht. Aber das soll nicht unser Denken und Handeln bestimmen. Christus sagt, hab wache Augen und gucke die Zeit dir an. Und ja, du musst funktionieren hier als weltlicher Mensch, klar, in der Welt. Aber du bist doch schuldig, Gott das zu geben, was Gott gehört. Ansonsten kannst du nicht funktionieren hier. Also habt auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit, Gesundheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, der auf dem ganzen Erdboden wohnen. Also das ist hier die Trübsal. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesen allen zu entfliehen, was geschehen soll, um vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Die erste Entrückung vor der Trübsal. Bete dafür, dass du als würdig empfunden wirst, nicht in in diese Trübsal zu kommen, die in den ganzen Erdboden und über alle Menschen kommt. Und ja, da bete ich für, so ein, weil ich sehe mich und oft schäme ich mich für mich. So ein, ne, und manchmal muss ich zu Gott kommen und sagen, Gott, du siehst mich, du weißt, was für ein Vogel ich bin, so ein, bitte nimm mich mit. Ich will nicht in dieser Trübsal sein, in diesen letzten 7 Jahren. Und das ist so mein Horrortraum, mein Horrorgedanke, so ein, weil ich diesen Film mal gesehen habe, Dankeschön Film, so ein, ne, dass der Pastor sonntags zu seiner Gemeinde kommt, um einen Gottesdienst zu machen, ne, und alle sind entrückt, nur er nicht. So ein, der die ganze Zeit predigt, was richtig ist, so ein, ist der, der zurückbleibt, ne. Ich meine, er wird trotzdem noch gerettet, dann bekehrt sich in der Trübsalzeit, aber der muss echt durch Scheiße wagen. Das will ich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich würdig bin mit meinem Lebensstil. Und ich denke, manche von uns, nicht hier von uns, sondern manche von uns Christen, werden vielleicht dann wirklich nicht entrückt und müssen durch diese Trübsalzeit. So ein, werden sich da wirklich von Herzen her bekehren. So ein, das hoffe ich zumindest. Aber ich will das nicht. Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte, bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt, und das alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. So, das ist der letzte Vers, dann sind wir fertig. So, ich wollte die Endzeitpredigt heute gerne zu Ende machen. Ne? Und das ist für mich total bemerkenswert einfach. Jesus ist nicht ausgebildet Theologe. Hat doch keinen Schriebs oder Zettel oder kann sich zu einem Schriftgelehrter oder ein Pharisäer oder sonst irgendwas so, ne, das war einfach nur ein einfacher Mann. Noch einfacher als ich. Ich habe ja wenigstens eine Zahntechnikerausbildung, das ist ein Fachstudium. Der Typ, der hatte gar keine Ausbildung, der hat vom Papa alles gelernt und hat es dann weitergemacht. Der war nichts im Endeffekt als Mensch gesehen in dieser Welt. Aber er steht einfach da als ohne Qualifikation und lehrt im Tempel. Alles Volk kommt zu ihm. Ich kann mir richtig die traurigen Gesichter und die Gesichter der Priester und der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der klugen Männer, die sich da treffen auf dem Vorhof so, ne, und da irgendwas von ihrer Weisheit geben wollen. So, ne, ich kann richtig sehen, wie enttäuscht und traurig die sind und wie eifersüchtig. Weil die kommen alle zu den Ungebildeten. So, ne, das ganze Volk will Jesus hören, weil was da kommt, ist Leben. Was da kommt, ist echt und wirklich. Was da kommt, ist was Persönliches, was man versteht und anfassen kann. Was nah ist und persönlich für einen direkt reingeht, so was man anwenden darf. Und vielleicht kennt ihr das, ich kenne das schon, Christen, die du begegnest, die zwar so viel über Christus erzählen und so viel Weisheiten und Erkenntnisse von sich labern und geben, so in allen möglichen Situationen, ob man es nur hören will oder nicht, ist egal, ne? Aber was einfach so fremd ist und so kalt und so entfernt. Und dann sind da Brüder und Schwestern, die ich noch nicht mal kenne, die hier reinkommen, einfach aus anderen Gemeinden in Görlitz, ne? Und fragen so, hey, wie geht's? Und dann erzähle ich irgendwas, wenn es mir auch mal schwerer geht, ne? Aber die dann kommen und wirklich einfach persönlich sind und nah, ne? Die dir einfach Liebe geben und Verständnis. Weint mit dem Weinenden und lacht mit den Lachenden. Und manchmal ist es die Weisheit und die Erkenntnis, die wir brauchen, dass wir Klappe halten und zuhören. Manchmal ist es, dass wir sagen, hey komm, lass uns mal zusammen beten. Ohne irgendeine Weisheit zu geben. Hey, der Geist will durch uns lieben. Der Einzige, der das hören kann, das sind wir selbst. Weil wir vielleicht das Wirken des Geistes zu groß machen und denken, so, wir müssen irgendeine Show darbieten, um Gott reden zu lassen. Ja. Und das ist das Tolle, und das gilt auch für uns in der jetzigen Zeit. Jesus macht, was er will, und keiner kann ihn aufhalten, und so geht's uns auch. Wenn Gott was vorhat, dann tut er's. Ja, und dann ist total egal, was für eine Person du in dieser Welt bist, oder in der Gemeinde, oder sonst wo. Wir sind alle gleichwertig und gleich wichtig. Also lass uns beten. Vater, diese gute Nachricht, dieses neue Leben, das du uns geschenkt hast, dieser eine Weg, diese Wahrheit, ja, die hat mehrere Seiten. Und eine Seite ist wunderschön und ist so weich und so zart. Aber es hat auch andere Seiten, die hart sind und die fordernd sind und verlangend sind. Ja, und auch darin möchte ich wachsen und das lernen. Ja, gerade das, was wir heute gesehen haben, halt dieses sich selbst aufgeben, obwohl man gerecht lebt, dieses Ertragen, obwohl es unfair ist. Ja, auch das möchte ich lernen, da drin irgendwie dich zu finden und ein gutes Zeugnis zu bleiben. Ja, ich danke dir für jeden Moment, wo du einen Bruder und eine Schwester in mein Chaos geschickt hast, die dort einfach Frieden gebracht haben durch ihre, einfach nur, dass sie da waren, oder durch das Gebet, oder durch die richtigen Worte, oder einfach nur durchs Zuhören. Und ich bitte für jeden hier in den Raum, dass wir auch Menschen sind, die das abgeben an andere und, ja, dass wir wirklich lieben und segnen. Hilf uns, dass wir nicht nur an uns denken, zu einem Rauschzustand sind, wo wir einfach gar nicht mehr klar denken können und uns selbst verlieren. Ja, und ich danke dir, dass du die Last tragen willst und auch die Sorgen. Ja, all die Bereiche, wo ich unfähig bin als Mensch, dagegen zu wirken. Ja, ich danke dir und hoffe, dass wir alle würdig sind, nicht in diese Trübsal zu kommen. Ja, ich freue mich auf die Entrückung, wenn du einfach, ja, wenn endlich mal irgendwann alles zu Ende geht und was Neues kommt, was Gutes und gut bleibt. Amen.